Einen wunderschönen guten Morgen. So, heute wählen wir also die Hirten unseres Landes. Ja, wir wählen ja nicht Programme, auch wenn die geschrieben sind, sondern wir wählen heute, ja, komm, ist schon finito. Error. So, nochmal. Jetzt? Perfekt, danke. Ja, wir wählen ja nicht Programme, auch wenn die geschrieben sind, sondern wir wählen schlussendlich einen Bundestag. Das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen möchten für unser Land. Menschen mit all ihren Hintergründen, mit all dem, was sie sind, mit all dem, was sie umgibt. Menschen wie du und ich, Menschen, die in irgendeiner Weise bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für unser Land, und wir dürfen sie wählen. Das werden die Menschen sein, die eine Regierung bilden. Das werden die Menschen sein, die Entscheidungen treffen, und zwar nicht nur für irgendwelche Kleinigkeiten, sondern Entscheidungen, die unser ganzes Land betreffen. Menschen in Verantwortung. Wir wählen Menschen. Und vielleicht ist es auch nicht ganz uns so bewusst, aber es passt natürlich heute sehr gut auch zu dem Thema Hirtenschaft, und wir bauen das schön miteinander auf in der Verkündigung, dass die Bibel spricht zu Hirten. Und wenn wir von Hirten, über Hirten nachdenken, wir gucken uns gleich den Text an, wenn wir über Hirten nachdenken, denken wir in unserer heutigen Zeit hauptsächlich an die Pastoren, an die Pfaffen, an die, die in der Kirche Verantwortung übernehmen, Älteste, Gemeindeleitung, Hirten. Aber im Alten Testament, auch im Neuen Testament, noch im Alten Testament, spricht Gott oft zu den Hirten, und es waren die Verantwortungsträger, die Stadträte, die Stadtverantwortlichen, die Stadtältesten, die Politiker, auch natürlich die Priester, all diejenigen, oder wenn es einen König gab, dann auch die Könige, die Verantwortung übernommen hatten und Verantwortung bekommen haben für das Volk Israel. Und die spricht Gott immer wieder an, und er spricht sie unter anderem an als Hirten. Zum Beispiel hier in Hesekiel 34, da regt sich der Prophet im Namen des Herrn so mal richtig auf und klagt jetzt nicht die Hirten der Bundesrepublik Deutschland, sondern die Hirten damals im Volke Israel, klagt er an und sagt, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, also die Politiker der damaligen Zeit, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr Hirten, esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden? Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Sie sind allen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und zerstreut. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann spüren wir und hören wir förmlich so diesen Schmerz, auch fast Wut raus, wo da drin ist. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Das Herz Gottes schmerzt es, wenn sein Volk darbt. Die Verantwortungsträger der damaligen Zeit wurden als Hirten beschrieben. Und vielleicht ist es uns gar nicht so bewusst, deshalb möchte ich so ein bisschen einleiten. Die Verantwortung tragen, tragen ja Verantwortung und schaffen Raum für ein größeres Ganzes. In der damaligen Zeit war das so, dass die Ältesten am Tor gesessen sind, also die Städte waren ja oft eingemauert, hatten ihre Schutzmauern drumherum, und es gab manchmal verschiedene Tore, Zugänge zur Stadt, aber immer einen Haupteingang. Und dort am Haupteingang, natürlich nicht die ganze Zeit, aber saßen immer wieder die Ältesten, die Hirten der Stadt. Heute würde man sagen, der Gemeinderat oder der Stadtrat. Und wenn irgendwas zu ordnen war in der Stadt, dann ging man zum Stadtrat, zu den Ältesten am Tor, zu den Hirten, die Verantwortung übernommen hatten für diese Stadt. Und was sie schlussendlich entschieden hatten, das hatte Wirkung auf die gesamte Stadt. Und deswegen waren auch, wenn ihr dann mal die Schrift unter diesem Aspekt lest, werdet ihr feststellen, deswegen waren die Tore der Stadt sehr umkämpft. Der, der dort einen Platz hatte, hatte natürlich enorm viel Einfluss. Und ist bis heute so geblieben. So hattest du nur von der Stadt, das gleiche Prinzip gilt es dann auch für das ganze Land. Das heißt, je nachdem, wie der Raum der Verantwortung war, war das immer der, der dann Entscheidungen getroffen hat, hat immer Wirkung gehabt auf einen größeren Raum. Und deshalb sind die Tore umkämpft. Wer hat was zu sagen? Wer trifft Entscheidungen? Und je nachdem, wie die Herzenshaltung war, ob gute oder schlechte Entscheidungen getroffen wurden, ob gerechte oder ungerechte Entscheidungen getroffen wurden, hatte das Einfluss auf das ganze Land. Lass uns mal ein bisschen praktischer machen. Es macht doch für euch Lehrer, haben wir Lehrer hier? Yes. Es macht doch einen Unterschied, wer Rektor ist, oder? Ja. So. Es macht einen Unterschied. So. Weil auch wenn der Pädagoge dann die Klasse hirtet und da Verantwortung hat, ist er doch unter einem höheren Hirten, der Raum schafft, entweder zur Freiheit oder dass ich meine Hirtenschaft gut ausüben kann, oder er macht mir das Leben schwer mit seinen Entscheidungen oder auch mit seinen Nichtentscheidungen. Beides ist schrecklich. Und dann kämpfst du als kleiner Hirte da unten und versuchst irgendwie die Sache gut zu machen, merkst aber, dass es sehr schwierig ist und du leidest, weil die übergeordnete Autorität nicht entsprechend gut führt und leidet. Und jetzt können wir runterbrechen auf alle möglichen Bereiche. Auch in der Familie schlussendlich ist es so. Eltern hirten ihre Kinder. Oder? Sondern wenn die Eltern Mist machen, dann geht's den Kindern schlecht. Wenn die Eltern keine Entscheidungen treffen, ist es furchtbar für die Kids. Aber wenn die Kinder zu den Eltern anstatt Mama und Papa Susanne und Frieder sagen müssen, dann ist es auch nicht so lustig. Auf Augenhöhe sagen wir, nein, Augenhöhe, ich gehe dann runter zu meinen Kindern. Das ist die Augenhöhe. Aber nicht hebe ich sie empor auf eine Augenhöhe, die sie gar nicht leben können. So eine Hirtenschaft heißt ja, ich gebe Raum zur Entfaltung. Ich gebe Raum und Führung und Leitung. Raum je nachdem auch, was gut tut, dem mir Anvertrauten, der Klasse, der Familie, dem im Unternehmen, vielleicht meiner Abteilung, meinem Team, in der Gemeinde, meinem Hauskreis oder was auch immer, wo immer wir ein Stück, ein bisschen Hirtenschaft übernommen haben. Und dieses Prinzip gilt ja auch dann für die Politiker. Es ist, ich begleite ja auch Politiker in Stadträten. Das ist ganz schön viel, das war mir vorher gar nicht bewusst, was die alles zu entscheiden haben. Und wie schwer sie sich tun, wenn die Landespolitik oder die Bundespolitik entsprechend unklare Entscheidungen trifft oder heute Hü und morgen Hot. Und so sind wir in gewisser Weise unter Hirtenschaft. Und wir glauben, wenn wir ein bisschen, das ist jetzt nicht mein Hauptthema heute, aber es lohnt sich da mal ein bisschen reinzugehen in dieses Denken und sich plötzlich bewusst werden, wow, da ist zum einen Verheißung drin, wohl dem, dessen Söhne am Tor sitzen, heißt mal in der Schrift. Also wenn du viele Kinder hast und ab in den Stadtrat, dann hast du Einfluss. Ist im Grunde, was hier gesagt wird. Ja. Sowohl dem, der Einfluss hat, weil der Einfluss hat auf ein größeres Ganzes. Und wir drücken uns ja manchmal vor Verantwortung. Sag, oh, lass doch die machen. Wir sind auch aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen, dort, wo uns Gott Verantwortung gibt. Hirtenschaft auszuüben, denn wenn die Hirten nicht gute Hirten sind, wenn wir unseren Platz nicht einnehmen, dort wo uns Gott hingestellt hat, in der Verantwortung, dann werden vielleicht andere in Verantwortung gehen, die nicht dafür geeignet sind und dann leidet das ganze Volk. Und deshalb heißt es zum Beispiel auch mal im Jesaja 28, Vers 6, Gott wird in diesen Tagen, vielleicht solche Tage auch, wie wir heute zum Teil haben, Gott wird in diesen Tagen eine Kraft sein denen, die den Kampf zurücktreiben zu den Toren. Die wieder zurücktreiben den Kampf und sagen, wir übernehmen wieder Verantwortung. Ihr lieben Eltern, die ihr vielleicht manchmal zurücktreiben müsst, die Verantwortung wieder zu übernehmen und sagen, nein, ich habe Verantwortung für meine Familie. Ich fühle mich manchmal völlig unfähig. Und ich glaube, jede Eltern können sagen, ich könnte sie an die Jungen klatschen. Ja, es gibt mal so Zeit, nur manchmal, ganz selten. Ja, so. Aber du bist völlig überfordert. Ja, und sagst, bin ich froh, wenn ich es abgeben kann? Ich spüre gerade, ich glaube, ich sage an dieser Stelle mal, das hatte ich nicht vorbereitet, aber ich empfinde den Impuls. Wir haben ja 4 Kinder großziehen dürfen, jetzt haben wir 9 Enkel. Jetzt schauen wir zu, wie die das machen. und 4 Kinder großziehen dürfen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass du bist manchmal dann als Ehepaar so froh, wenn du dann eine Kinderbetreuung hast oder die Oma kommt oder in der Gemeinde hast du oft die Möglichkeit, irgendein Teenager sagt, ich mach ja, Babysitter und so. Und du kannst mal einfach nur einen Abend irgendwo hingehen, ja, und nur Zeit für dich haben, das ist so schön. Und ist richtig. So, und ich hatte eine Tante, die inzwischen verstorben ist, da kann ich jetzt frei reden drüber, eine Tante, die hatte keine Kinder und die hat gerne auch immer wieder uns geholfen und auf die Kinder aufgepasst. Aus bestimmten Hintergründen hat sie aber sehr viel Krankheit immer mitgebracht. Und zwar auch so eine Haltung von Krankheit. Da war immer, das Reden war über Krankheit und Tod und was der Nachbar da hat und wer da Krebs hat und wer dort gestorben ist und wie furchtbar es dort ist. Und sie hatte so eine Aura von Erkrankung um sich. Und wenn sie Babysitter gemacht hat bei uns, waren die Kinder hinterher immer krank. Ist keine Anklage, ist eine Erläuterung. Und anfängt, ja gut, die Kinder haben mal was, ja, das kommt ja vor und so. Und irgendwann ist uns aber aufgefallen, so, immer wenn die Tante, und die hat es gut gemacht, aber immer hinterher waren die Kinder krank. Was soll ich jetzt machen, die Tante nicht mehr einladen? Und ich bin zum Herrn und gesagt, Herr, oder wir als Eltern, gesagt, Herr, was ist da los, das kann doch wohl nicht wahr sein. Können wir nicht mal wenigstens ab und zu einen Abend für uns haben? Und dann sprach der Geist Gottes zu uns und sagt, es liegt an euch. Ja, wie war es an uns? Ihr gebt nicht die Kinder ab, sondern die Verantwortung ab. Er sagt, stimmt. Er sagt, endlich haben wir sie mal los. Und wir übertragen die Verantwortung an jemanden, die dafür gar nicht die Autorität hat. Und sie hat es gut gemacht. Aber die Krankheit ist durchgebrochen. Dann haben wir Folgendes gemacht, da haben wir gesagt, okay, Tante ist weiterhin eingeladen, Babysitter zu machen, wir sind dankbar und froh und herzlich willkommen, aber wir geben nicht die Verantwortung an die Tante, wir behalten die Verantwortung, die Tante macht in unserem Auftrag eine Aufgabe, erfüllt eine Aufgabe. Von dem an waren die nie wieder krank, wenn die Tante da war. Ja? Komisch, gell? Aber so war es. Und dieses Prinzip finde ich an ganz, ganz vielen Stellen vor. Ganz vielen Stellen. Und deshalb heißt es ja auch, dass wir beten sollen für die, die in Verantwortung stehen, ja, dass sie ihren Job gut machen können, dass sie ihren Stand einnehmen und dass es dann denen, heißt es dann in der Schrift, auch wohl ergehe und sie ein gutes Leben führen können, wenn die, die in Verantwortung sind, auch Verantwortung wahrnehmen. So heißt Babysitter, no problem. Auch überhaupt kein Problem, deine Kinder einer Kindererzieherin zur Seite zu stellen oder sie einem Lehrer zur Verantwortung zu übergeben, aber du hältst die Verantwortung für die Kinder und du, die Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Erzieherinnen unterstützen uns in bestimmten Dingen. Im Kindergottesdienst, wofür wir immer extrem dankbar sind, ja, zu sagen, okay, die unterstützen die Eltern, aber die Verantwortung bleibt bei den Eltern. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht so ausführen, aber es ist vielleicht doch gut. So, das heißt hier, klar werden die Hirten angeklagt in Hesekiel 34 und sagt, die machen keinen guten Job. Das sind die, die in Verantwortung standen und die machen keinen guten Job. Ob es jetzt die richtigen Leute waren oder nicht, war jetzt hier nicht die Frage, sondern sagt, der Zustand des Volkes ist katastrophal. Die machen keinen guten Job. Und wir finden in Matthäus 9, da greift Jesus im Grunde genau dieselbe Geschichte auf. Ziehen wir es rüber mal zunächst in das Neue Testament. Und als Jesus die Volksmenge sah, hey, der macht immer hier Error, so. Als Jesus die Volksmenge sah, jammerte ihn. Warum? Denn sie waren verängstigt und zerstreut, so übersetzt Luther oder die neue Genfer Übersetzung, erschöpft und hilflos. Erschöpft und verschmachtet, die Elberfelder Übersetzung, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus greift im Grunde diesen Hesekiel-Text auf, sagt, das sind Menschen, die sind eigentlich in Verantwortung der Hirtenschaft, aber verhalten sich nicht so. Und dann hat es zur Folge, dass die Menschen, die hier im Bild, die Schafe, die unter dieser Verantwortung stehen, dass sie in elendem Zustand sind, erschöpft, hilflos, verschmachtet, verängstigt, zerstreut, das sind die Begrifflichkeiten. Wie viel Erschöpfung resultiert eigentlich aus der Schutzlosigkeit? Wie viel Erschöpfung in unserem Land, wie viel Erschöpfung vielleicht auch bei unseren Mitarbeitenden resultiert, weil keine Klarheit in der Hirtenschaft ist? Wie viel Zerstreuung, weil niemand sammelt? Werde ich nachher noch ein bisschen auch darauf zu sprechen kommen. Aber hier ist zunächst mal dieser Schmerz auch zu sehen. Jesus, als er die Volksmenge sah, jammerte ihn. Und das Wort, das hier steht, ist ein tiefer, tiefer Schmerz, den er hat, so wie wenn eine Frau ihr Kind verliert. Das gleiche Wort. So ein tiefer Verlustschmerz, der in Jesus hochkommt und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da ist dieses Leiden, dieser Schmerz unseres Herrn, der sagt, meine Menschen, die Leute, die in meiner Ebenbildlichkeit erschaffen sind, in welchem Zustand sind denn die? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und vielleicht spüren wir manchmal auch diesen Schmerz Jesu, und es ist vielleicht auch ein erster kleiner Impuls, dass wir nicht nur über die Situationen klagen, dass wir nicht nur über die schlechten Politiker klagen oder über den blöden Chef oder was auch immer, auch nicht über uns selbst klagen, weil wir mit uns selbst nicht zufrieden sind, sondern dass er erstmal auch den Schmerz spürt und sagt, das kann doch nicht sein, das geht so nicht weiter. So viel sind müde, erschöpft, hilflos, zerstreut, alles Begrifflichkeiten, ich glaube, denen wir Tag für Tag begegnen. Zustand des Volkes. Vielleicht sind wir oftmals überfordert, weil die Verantwortungsträger ihren Job nicht richtig machen oder machen können. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser Umschwung. Wir könnten jetzt anklagen, wir könnten jetzt einfach sagen, jetzt wandern wir aus, jetzt suche ich mir andere Eltern, das machen wir als Teenager. Sind ja sowieso, unsere Eltern sind sowieso die doofsten, bei allen anderen sind besser. Ja, oder suchen wir jetzt einen anderen Chef, alles machbar. Nicht alles, aber manches. Aber ich glaube, was uns auch dieser Text nahelegt, ist, dass wir vielleicht uns auch mal bewusst werden, wie schwierig so ein Job ist. Wie schwierig ist es, Verantwortung als Eltern zu übernehmen? Wie schwierig ist es, Verantwortung zu übernehmen irgendwo in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft? Wie schwierig ist es, Verantwortung zu übernehmen, auch in einer Gemeinde oder im Verein oder wo immer Verantwortung übernommen wird? Das ist nicht so einfach. Und wir alle stoßen an unsere Grenzen, selbst wenn wir den Job richtig und gut machen wollen, wir stoßen an unsere Grenzen und es zerreißt uns und wir schaffen es nicht und gehen vielleicht dann auch in Mechanismen, die nicht sein sollten. Und schaut auch mal unter dem Aspekt hin, nicht nur die Schafe sind in einem elenden Zustand, vielleicht auch manche Führungskräfte in einem furchtbaren Zustand, völlig überfordert. Und wenn Jesus oder Gott Dinge anspricht, durch einen Propheten oder irgendwas sichtbar macht und sagt, hey, so geht's nicht weiter, das ist unmöglich, kann so nicht sein, dann ist es nicht eine Verurteilung, sondern dann ist immer, werdet ihr immer sehen, dass er dann auch ein Wort der Hoffnung hat, ein Wort der Verheißung, ein Wort der Kraft, ein Wort der Zuversicht. Lehnt jegliche Prophetie ab, die nicht Zuversicht in sich trägt. Selbst wenn etwas hart angesprochen wird, und Gott spricht manchmal den Zustand auch ehrlich und hart und klar an, aber dann öffnet er ein Fenster. Sagt, es gibt eine Lösung. Und so auch in diesem Ezekiel-Text, hier kommt die Verheißung. Und er beschreibt diesen Zustand und Jesus, wie gesagt, greift es ja auch auf. Und er beschreibt diesen Zustand, aber dann kommt dieses Hoffnungswort. Ich selbst, lasst mal diesen Text auf dich wirken. Jetzt spricht der Herr selbst. Ich selbst will meine Schafe weiden. Und ich will sie lagern lassen. Was für ein schönes Wort. Spürst du schon die Erleichterung? Ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und Halleluja, auch was fett und stark ist, behüten. So ihr, die alle abnehmen wollt. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Oh, geht das Herz auf, oder? Sagt man, oh, so ein Hirte, so eine Führungskraft. Hammer. Aber auch zu euch, meine Herde, spricht Gott, der Herr, sieh, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und zwischen Wittern und Böcken. So, es ist nicht nur die Rahmensetzung, sondern ich schaffe auch Ordnung unter euch. Das heißt, richten ist auch wieder zurechtbringen, die Sachen wieder richtig machen, Entscheidungen auch zu treffen. Richten heißt auch, ich bin bereit und fähig, Entscheidungen zu treffen. Auch zwischen Schaf und Schaf, zwischen Wittern, das sind die männliche Schafe, und Böcken, das sind die Ziegen, männliche Ziegen. Und da ist im Grunde auch, Ziegen stehen oft im Alten Testament, tut mir leid, aber so bildhaft, stehen für die Nichtgläubigen, ja, und die Widder, also auch die Männer kommen zum Glauben, Widder, die männlichen Schafe. Und auch hier ist es der Herr, der richtet und sagt, das eine und das andere. Da müssen wir gar nicht richten übrigens. Der Herr richtet. Der Herr trennt. Der Herr bringt Dinge zurecht. Der Herr spricht zu. Also einfach, wir spüren hier raus, die Verheißung ist, ich merke, ihr kriegt es nicht hin, ruft zu mir und ich bin bereit, euer Hirte zu sein. Und er beschreibt hier seine Hirtenschaft. Wenn ich es mal ein bisschen zusammenfasse, der gute Hirte aus Hesekiel 34 stärkt das Schwache, heilt das Verwundete. Ich weiß jetzt, wie es geht, findet das Verirrte, behütet das Starke, das gefällt mir so gut, weil das nicht gegeneinander ausgespielt wird, ja? Starke und die Schwachen, sondern für beide sorgt der gute Hirte. Er sammelt das Volk, er schlichtet den Streit, er ermöglicht und fördert das Wohlergehen des Volkes, indem er auch den Raum sichert. Das kannst du sagen, das ist die Job Description für jegliche Hirtenschaft. Das ist gute Hirtenschaft. Das ist gute Führungsarbeit. Das ist Job Description eines jeglichen Politikers, wo immer er Verantwortung übernimmt. Und gleichzeitig, wenn du das siehst, dann sagst du, ja, schön wär's. Ja. Und du kommst zu dieser Klarstellung, wie so oft in unserem Leben sagt, Herr, wie immer wir uns anstrengen, wie immer wir uns bemühen, wir müssen zugestehen und eingestehen, wir kriegen es nicht hin. Und unser Herz schreit nach Erlösung, schreit nach Befreiung. So wie in unserem ganz persönlichen Leben an aller Stelle, wenn wir endlich zugeben und sagen, wir kriegen es nicht hin, dann öffnet sich unser Herz und sagen, Herr, hilf. Und so ist auch hier, wo immer wir Führungsverantwortung haben und eigentlich so eine Hirtenschaft von uns gefragt und gefordert ist und wir kommen an irgendwann an die Stelle und sagen, Herr, oh, ich schaff's nicht, es geht nicht. Und wir rufen zu dem, der gute Hirte ist. Und Jesus stellt sich jetzt vor, das, was im Alten Testament Hesekiel 34 verheißen wurde und vielen anderen Stellen auch, greift Jesus, der gekommene Gottes Menschensohn, sagt, ich bin dieser gute Hirte. Und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall Israel sind, sondern aus den Heidenvölkern. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Hast du die Stimme des Hirten gehört? Ich glaube, ich habe mit 12 Jahren zum ersten Mal die Stimme des Hirten gehört. Und ich vermute mal, die meisten von euch haben solche Zeiten, wo sie zurückgreifen und sagen, da hör dich die Stimme des Hirten, da redete Gott zu mir. Als ich 12 war, meine Eltern waren nicht vermögend und wir konnten uns eigentlich nie Urlaub leisten und da gab es dann die evangelische Jugendarbeit, die wurden vom CVJM übernommen, haben unsere Eltern immer mal wieder zu so einer Jungschar-Freizeit geschickt. Nicht, dass wir zur Kirche gegangen wären, aber das war einfach günstig. Und wir sind ja im Schwabenland groß geworden. Nee, das haben sie von Herzen gut gemeint, meine Eltern. Und so sind wir mit auf so ein Jugendcamp. Und als ich 12 war, waren wir auch auf dem Jugendcamp. Sehr guter CVM-Jugendsekretär, der diese Freizeit geleitet hat mit seinen Mitarbeitern. Und abends gab es dann immer eine Andacht. Und an einem Abend, wir saßen ums Lagerfeuer rum, da hat er auch irgendeine Geschichte erzählt, eine biblische Geschichte, und er rief dann auf und sagt: Diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten, bleibt zurück, die anderen ab ins Bett. Das war natürlich pädagogisch sehr wertvoll. Aber ich spürte, als er diese Worte aussprach, da hörte ich sozusagen die innere Stimme. Ja, ich spürte, wie der Herr selbst zu mir redet und sagt: Michael, komm. Als ich 12 war. Michael, komm. Und ich habe gesagt: Nein. Ich habe seine Stimme gehört, aber nicht darauf positiv reagiert. Sondern ich bin zum Bett gegangen. Ja, das war ja schwierig. Ja, aber ich bin ins Bett gegangen und habe an diesem Tag zu meinem Herzen gesagt: Ich akzeptiere keine Autorität mehr über mir. Denn Hirtenschaft ist ja nicht nur, krieg ein bisschen Futter und mach, was du willst, sondern es ist unter einem Hirten, der mir auch die Wege leitet und führt. Ich vertraue mich an. Und intuitiv war dieser Kampf in mir und sage: Ja, ich spüre dieses Rufen, es wäre richtig. Und es war ein gutes, angenehmes Gefühl, aber dann die Entscheidung: Nein, das will ich nicht. Ich werde für mich selber sorgen. Ihr könnt mich alle mal. Ja. Eltern, Lehrer, lieber Gott, ich kümmere mich um mich selbst. Und dann habe ich 4 Jahre habe ich so gelebt. Zum Leidwesen meinen Eltern, meine Lehrer sind an mir verzweifelt und so weiter. Und der Herr redete 4 Jahre lang nicht. Man kann nicht sagen: So, Herr, jetzt bin ich bereit, rede. Sondern Gott ruft. Und es gibt Momente in unserem Leben, wenn wir die Stimme des Herrn hören, dann ist da Gnade drauf, dann ist Gunst drauf, dann bitte, 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 geh drauf ein. Ich habe 4 Jahre lang gelitten, habe ich am Anfang nicht gewusst und sage: Ich kriege mein Leben auf die Reihe. Pah! Nach 4 Jahren war ich süchtig, rauschgiftsüchtig, nikotinsüchtig, habe 2-mal die Schule bin sitzen geblieben, habe geklaut, ja. Und ich war mit 16, war mein Herz so hart, dass am Grab meiner Mutter, die ist mit 40 gestorben an Krebs, und ich stand am Grab meiner Mutter und hatte überhaupt kein Gefühl. Nichts, mein Herz war hart wie Stein. 4 Jahre ohne Hirten. Auf mich allein gestellt. Der große Michael, der kriegt's hin. Und dann nach 4 Jahren kam die Stimme des Herrn wieder. Und einer hat mich besucht, das will ich jetzt nicht ins Detail gehen, sondern es geht um meine Schafe, hören meine Stimme. Und es ist nicht einfach so: Ja, okay. Das ist eine Gnade. Wenn der Hirte dich ruft, der Hirte aller Hirten, der gute Hirte, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der, der über dem Ganzen steht, wenn er dich ruft und sagt: Ich lade dich ein, Teil meiner Herde zu sein. Ich lade dich ein, nach Hause zu kommen. Ich lade dich ein, in meine Familie einzutreten. Ich lade dich ein, unter meine Herrschaft zu kommen. Und ich werde dich schützen und behüten und versorgen. Bist eingeladen, aber ich will auch in dein Leben hineinsprechen. Wenn du seine Stimme hörst, bitte lass dich drauf ein. Und wenn du seine Stimme nicht mehr gehört hast, dann guck mal, ob dein Herz hart geworden ist, weil du deine eigene Wege gehen willst und sagst: Kapf, ich will vielleicht einen lieben Gott, der wie ein Automat funktioniert, wenn es drauf ankommt, aber ich will keinen Hirten. Aber wenn du einen Hirte willst, dann höre die Stimme des guten Hirten. Wenn er spricht, dann bitte, bitte geh drauf ein. Und wenn du ein Kind bist, wenn du Teenager bist, in der Regel sind es gewisse Lebensphasen, wo wir in Umbrüchen sind, wo dann die Stimme des Herrn kommt, weil er weiß, hier braucht das ganz besonders die Hirtenschaft. Und hier ist der Moment, wo wir vielleicht überhaupt hören, wenn er spricht. Und manche von uns sind in verschiedenen Umbruchsphasen im Leben. Situationen verändern sich, Krisen sind da, Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Dann sperr deine Herzensohren auf, ob der Hirte ruft. Und wenn er ruft, dann bitte, bitte folge. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und deine Hirtenschaft, in der du selbst in Verantwortung stehst, weil er der gute Hirte ist über alle anderen Hirtenschaft, wir können erst gute Hirtenschaft geben, wenn wir selbst unter einem guten Hirten stehen. Wir können nur gute Eltern sein, wenn wir ein Zuhause haben bei dem, der der gute Hirte ist. Wenn wir Wurzeln haben und nicht nur Flügel. Wenn wir verortet sind in einer Heimat, einem Zuhause, wo wir sicher sind, dann gehen wir auch mit Sicherheit ins Leben. Dann sind wir nicht unsicher Gebundene, die ständig auf Geile nach Anerkennung und nach Rechtfertigungen, die in Minderwertigkeit untergehen oder dergleichen mehr, sondern dann ist eine Ruhe eingekehrt in unserem Inneren, denn ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich zu Hause bin und ich weiß, wo ich hingehöre. Und erst dann kann ich das auch geben. Als Eltern, als Pädagogen, als Führungsverantwortliche in irgendeiner Stelle, wo Gott uns einsetzt und gebraucht. So, wenn du selbst nicht Hirtenschaft erlebst, gute Hirtenschaft, wie willst du gute Hirtenschaft geben? Aber hier ist die Einladung. Ich bin der gute Hirte. Komm und meine Hirtenschaft. Und noch ein interessanter Punkt. Könnt ihr noch ein bisschen? 33. Interessant ist, dass sogar noch eine Komponente dazukommt, das ich auch sehr spannend finde in dieser Hirtenschaft. Denn Jesus sagt auch weiter in diesem Zusammenhang, er ist der gute Hirte, sagt er auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, nur Diebe und Räuber, die sozusagen aufs Eigeninteresse geschaut haben. Aber ich... Und die Schafe haben ihn nicht gehört. Ich bin aber die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht zu der Gemeinschaft, wird er selig werden, glückselig, glücklich werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Noch so ein wundervolles Wort. Interessant, die Gemeinschaft auch definiert sich über den Hirten. Und wenn Gemeinschaft auf andere Art und Weise entstehen soll, wird sie immer in sich räuberisch sein, diebisch, selbstsüchtig. Ich werde Teil dieser Gemeinschaft für meinen Vorteil. Wenn wir durch den Hirten eine Herde werden, dann werden wir ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist eine gewaltige Verheißung. Aber da können wir auch mal nochmal drüber nachdenken. Auch Gemeinschaften, Familien, Vereine, Gemeinden, Unternehmungen, dort wo wir Gemeinschaften begründen, ist der Zugang über den Hirten, bin ich darüber Teil der Gemeinschaft geworden oder bin ich zum Fenster eingestiegen mit einer diebischen Haltung? Was kann ich da rausholen? Das ist eine harte Predigt, oder? Es ist wahr. Und du wirst merken, auch wenn wir unter der Hirtenschaft stehen und über den Hirten Jesu, auch unsere Familie, bleibe ich wieder bei der Familie als kleinste Einheit unserer Gesellschaft, unsere Familie definieren, dann fügt er die Gemeinschaft zusammen. Dann ist es ein Geben und Nehmen. Dann ist es auch Freiheit drin. Ihr spürt ja auch, es atmet Freiheit. Du kannst rein und rausgehen. Es die Hirtenschaft Jesu bringt dich nicht in Knechtschaft, sondern in Zugehörigkeit. Und in dieser Zugehörigkeit hast du Freiheit, rein und raus zu gehen. Also es ist nicht eine gebundene Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaft, ermöglicht die Versorgung. Nicht, dass er dir das immer reinstopft und sagt, das musst du essen. Ja, ist noch die, du hast jetzt nur Fleisch gegessen, jetzt brauchst du ein bisschen Gemüse. Nein, er stellt zur Verfügung und zu sagen, nimm, iss. Eigenverantwortlich, aber er schafft Raum dafür, eine Ermöglichung. Er stiftet Gemeinschaft, er schützt vor Ausbeutung. Und es ist eine Gemeinschaft, die aus dem Hirten Jesu begründet ist und sich darin immer wieder findet, wird nicht ausklagen, wird nicht müde, wird nicht zerstreut, sondern atmet Freiheit und Versorgung. Und so wollen wir, oder ist auch Heilung drin in dieser Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ich erlaube mir, das noch kurz auch ins Bewusstsein zu bringen. Ihr wisst, dass ich immer ein bisschen auch gesellschaftsrelevant Dinge aufgreife. Weil diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist eine der ganz großen Sehnsüchten unserer Gesellschaft. Noch vor nicht allzu langer Zeit haben wir Gemeinschaft und das Miteinander hat sich begründet in einer Familie, ja, die immer noch eine ganz andere Wertstellung hatten vor Jahrzehnten, ja, und ein Zuhause und eine Geborgenheit und ein Grundelement unserer Gesellschaft war. Das hat sich stark verändert. Kirche war oftmals so ein Ort, ja, wo Menschen sich versammelt haben und darüber ihre Gemeinschaft definiert haben. Oder die Dorfgemeinschaft. Ist man füreinander da. Und all diese Elemente sind sehr stark, haben die sich aufgelöst, nicht komplett, aber aufgelöst und wir haben eine vernetzte Gesellschaft von Individuen. Die Betonung auf den Einzelnen hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Das Leben dreht sich um dich. in einer auch hedonistischen, wie man philosophisch sagt, Lebensweise. Also mein persönliches Wohlergehen ist das Höchste. Und dafür zu sorgen, dass ich und mir es gut geht und dass ich ein gutes Leben habe, ist das Höchste. Und die Gemeinschaft oder andere dienen mir eher, damit das passiert. Individualismus. Und wir lassen, das hat ein bisschen aufgehört, wir lassen den anderen stehen. Und dann sind wir halt gestanden, jeder als ein. Ja. So, wir stehen hier alle vereinsamt. Und was entstanden ist in dem Ganzen, ist Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Wenn er ein bisschen politisch hinhört, dann wird er auch manche Töne merken. Hinter denen ist eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Klarheit, nach Führung, nach wer ist, gibt uns eigentlich wieder Orientierung, wo gehöre ich dazu? So, da ist ein Spannungsfeld zwischen, eigentlich wollen wir die individuelle Freiheit und auf der anderen Seite aber auch eine Zugehörigkeit, die mir Sicherheit und Wurzeln gibt. Und das ist eine Spannung in unserer Gesellschaft, in, ich sag mal, einer gottlosen Gesellschaft, wo der Einzelne in seiner Lebensdefinition und in seinem Gefühl von, das ist das Leben, das ich will, die Führung übernommen hat und nicht sich unter eine Hirtenschaft begibt. So, weil wir auch das Gefühl haben, manche Hirtenschaft führt uns einfach nur in den Verlust unserer Persönlichkeit. Und wir spüren, das kann nicht so gehen. Und wir erkämpften uns, auch über die Geschichte, erkämpften wir uns wieder die Freiheit des Individuums. Auf der anderen Seite aber spüren wir ein Auflösen, sich auflösen zu müssen in der großen Gemeinschaft. Und es gibt mich nicht mehr. Es sind auch orientalische Philosophien und westliche Philosophien, die hier aufeinandertreffen. Und bei beiden merken wir, der Verlust des Individuums ist nichts, aber auch die Überbetonung des Individuums lässt auch Sehnsüchte zurück. Und hier kommt der gute Hirte. Und unter meiner Hirtenschaft hat der Einzelne seine Wertstellung, seinen Raum, seine Bedeutsamkeit. Aber es verbindet sich zu einer Gemeinschaft. Wenn ihr es ein Fremdwort haben wollt, kooperativer Individualismus. Kooperativer Individualismus. Das heißt, ich löse mich nicht auf, sondern ich bin Teil eines größeren Ganzen, ohne mich zu verlieren. Aber das große Ganze erst schafft eigentlich dann diese Qualität des Lebens, nach der ich mich sehne. Man könnte auch sagen, der Leib Jesu Christi. Viele Glieder, ein Leib. So, da wird nicht runterdefiniert, der eine ist wichtiger als der andere, sondern alles hat seine, jeder hat seine Bedeutsamkeit, seine Richtigkeit, seine Besonderheit, seine Gaben, seine Fähigkeiten, seine Geschichte, seine Biografie. Alles ist wertgeschätzt und richtig und gut. Aber es wird zusammengefügt unter der Haupt Jesus Christus, unter der Hirtenschaft, heute unser Thema, von dem guten Hirten. Und es kommt zusammen in einer einzigartigen Weise, ohne dass der Einzelne sich verliert im großen Ganzen, aber ohne dass sozusagen auch das Individuum sich immer abgrenzen muss von der Gemeinschaft und sich das Leben um das Individuum dreht. Große philosophische Gedanken. Aber das sind die Themen, die auch in der Gesellschaft, wenn ihr so reinspürt, reinhört, das sind die Themen, wo ein Spannungsfeld drin ist. Und hier lädt uns der gute Hirte ein und sagt, unter meiner Hirtenschaft hat der Einzelne seinen Raum und Bedeutsamkeit, seine Besonderheit und Wertschätzung. Aber es ist auch die Fähigkeit, miteinander Gemeinschaft zu leben, ein größeres Ganzes zu entfalten und ein Zuhause zu kreieren, wo wir Wurzeln haben, ohne die Flügel gestutzt zu bekommen. Zum Abschluss das Gebet eines Politikers. Psalm 23, David, ein König. Haben wir es? Ja. Ein Psalm Davids, und ich lese ihn mal vor und wir lassen das noch ein bisschen auf uns wirken. Wir haben uns heute ein bisschen mit dem guten Hirten ein bisschen auseinandergesetzt, da steckt ja so viel mehr drin. Aber auch in Bezug zu unserem alltäglichen Leben, was es bedeuten kann, wenn er unser Hirte ist. Und David, dieser Politiker, der sowas von überfordert war in seiner Aufgabe, eigentlich ein sehr sensitiver Mensch, einer, der Lobpreis und Anbetung geliebt hat über alles, Einer, der die Einsamkeit kannte bei der Herde draußen und viel mit sich allein sein konnte. Und er wurde hineingestellt in eine Aufgabe, die ihn eigentlich, nicht eigentlich, die ihn völlig überfordert hat. Und immer wieder ist er zurückgeworfen auf den Herrn. Immer wieder erlebt er Furchtbares und Anfeindungen, was so eine Führungskraft hat, alles erlebt. Aber er findet dieses Zuhause und findet diese Kraftwirkung bei dem, der der gute Hirte ist. Und er betet, der Herr ist mein Hirte. Und wenn du das sagen kannst, dann ist es dein Psalm. Wenn du heute sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, der Hirte meines Hauses, meiner Familie, meiner Unternehmung, meiner Gemeinde, meines Vereins. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf richtiger Straße um seines Namens willen. Und selbst wenn ich wandere im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du, mein guter Hirte, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Versuch ihn zu sehen. Im Angesicht all der Widerwärtigkeiten des Lebens, all meiner Feinde, all der Bedrohlichkeiten des Lebens. Du bereitest mir einen Tisch. Und da salbst du mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ein anderer Text sagt, mein Becher fließt über. Gutes, nimm das. Gutes und Barmherzigkeit. Egal, was du gemacht hast und wo du versagt hast, auch in deinen Führungsaufgaben, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wenn du Lust hast, dann lesen wir ihn jetzt nochmal und beten ihn miteinander. Und danach gehen wir in ein gemeinsames Lied. Wer Freude hat, darf aufstehen, wenn du zu Hause beim Livestream das mitbeten willst und du sagst, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht ist es heute zum ersten Mal, dass du sagst, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht ist das rebellische Herz noch da. Das sagt, ja, ich will mich aber nicht einordnen. Aber vielleicht hörst du heute den Ruf. Den Ruf des guten Hirten. Und der dir gute Hirtenschaft gibt. Dann bete mit mir. Lass uns laut miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.